Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Signals for Life. Ich hoffe, nach einer erholsamen und schönen, kleinen, kurzen Osterpause mit wunderbarem Frühlingswetter. Und heute haben wir tatsächlich ein Special in mehreren Dimensionen sozusagen. Wir haben ein Special, weil wir zu viert sind, also drei Experten und mit mir dann zu viert. Wir haben ein Special, weil einer der Experten nicht in Deutschland, sondern in Israel teilnimmt. Und wir haben ein Special, weil wir uns erstmal, so mag es scheinen, mit einem Thema beschäftigen, was wir schon mal so ähnlich hier hatten. Und doch ist es ganz anders. Also, ich freue mich total, dass Sie drei hier zu Gast sind bei mir und ich freue mich sehr auf unsere beiden Folgen, die ein bisschen auch thematisch abweichen von unserem normalen Gang, den wir so gehen, und darf Sie bitten, dass Sie sich erstmal nach und nach vorstellen. Jetzt habe ich ganz schön viel Spannung bereitet. Vielleicht fangen wir einfach mal mit Ihnen, Herr Penzel, an. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Wer sind Sie denn? Was machen Sie so?
Ja, hallo, mein Name ist Thomas Penzel. Ich bin der wissenschaftliche Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums an der Charité und bin seit 2006 hier in Berlin, unterrichte in Schlafmedizin, Schlafforschung. Außerdem bin ich noch von Hause aus Physiker und Humanbiologe. Das heißt, das ist mein Hintergrund und habe in Physiologie habilitiert und bin so zwischen den Welten, Brückenmensch zwischen Medizin und biomedizinischer Technik. In 2006 bin ich nach Berlin gekommen. Vorher war ich in Marburg und habe dort an dem Schlaflabor gearbeitet und dort auch schon Jan kennengelernt und Ronny dann etwas später.
Jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass hier noch Jan und Ronny mit dabei sind. Also für mich einmal Herr Kantelhardt und Herr Bartsch. Vielleicht mögen Sie sich, Herr Kantelhardt, auch einmal vorstellen für uns.
Ja, Jan Kantelhardt ist mein Name. Ich bin theoretischer Physiker. Das heißt, ich habe in Gießen Physik studiert, was in der Nähe von Marburg liegt, und dann im Zuge meiner Doktorarbeit dort den Thomas Penzel kennengelernt. Damals ging es darum, einen SFB, also einen Sonderforschungsbereich, zu planen, der übergreifend zwischen Gießen und Marburg sein sollte. Und so sind wir da also in Kontakt gekommen und wollten da ein gemeinsames Projekt machen, mein Doktorvater und Thomas Penzel. Das Projekt ist letztlich erst sehr viel später gefördert worden, aber inhaltlich haben wir schon dann Ende der 90er Jahre daran gearbeitet. Ich bin 2003 dann nach Halle gekommen auf eine Juniorprofessur, hatte ich 6 Jahre, und danach bin ich jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Martin-Luther-Universität Halle, im Institut für Physik. Und ja, von der Lehre her hat sich es ein bisschen gewandelt. Ich mache nicht so viel theoretische Physik mehr, sondern inzwischen hauptsächlich Astronomie zu 3/4. Dafür habe ich dann aber auch eine unbefristete Stelle bekommen. Das ist also immer so ein bisschen schwierig, wie man eine unbefristete Stelle an der Uni kriegt. Habe ich aber jetzt. Von der Forschung her bin ich sehr frei und kann darum meine statistische Physik, theoretische Physik weiterhin auf medizinische Daten anwenden, so wie wir das Ende der 90er Jahre angefangen haben. Und mache das eben auch eifrig in Projekten mit Thomas Penzel und auch mit Ronny Bartsch, der also ja ein bisschen später dazugekommen ist.
Wunderbar. Vielen Dank Ihnen. Jetzt bleibt uns sozusagen noch eines der Special-Faktoren. Ronny Bartsch, vielleicht mögen Sie sich auch einmal vorstellen. Sie sitzen ja jetzt in Israel und sind hier zugeschaltet, eine Stunde versetzt.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr happy, hier dabei zu sein bei diesem Podcast. Und ich komme ursprünglich aus Königstein in Sachsen, bin da zur Schule gegangen und habe in Bad Schandau in Pirna Abitur gemacht, bin dann zum Zivildienst an den Bodensee, an den Affenberg Salem, und hatte mich dann dort in den Bodensee und die Uni Konstanz verliebt und dann dort auch Physik studiert. Bin dann über so ein Werkstudentenprojekt bei Siemens gewesen in Erlangen für ein paar Monate, für 6-7 Monate, und dann schlussendlich zur Promotion nach Israel an die Bar-Ilan-Universität gegangen. Shlomo Havlin war mein Doktorvater, und nach den 4 Jahren an der Bar-Ilan-Uni bin ich nach Boston für einen Postdoc an die Harvard Medical School, war dort 6 Jahre mit Klamen Ivanov und Nach meiner Postdoc-Zeit habe ich auch eine Stelle an der Boston Universität als Assistant Professor inne gehabt, aber bloß für eine kurze Zeit, weil meiner Frau war das zu kalt in Boston und die wollte wieder zurück nach Israel. Und seit 2014 sind wir wieder in Israel und ich habe jetzt eine Stelle als Associate Professor in der Physik in der Bar-Ilan-Uni.
Vielen Dank auch Ihnen. Das ist zwar an sich nicht podcastpassend, aber ich muss ja hier kurz meinen kleinen Fan-Moment ein bisschen ausleben. Ich war, glaube ich, letztes Jahr, 2022, das siebte Mal im Sommer in Israel. Also ich habe eine absolute Israel-Liebe und das muss ich jetzt dann doch mal loswerden. Von daher jetzt direkt zurück zur Thematik und zur Wissenschaft. Ich kann es aber nur empfehlen, also wenn hier ZuhörerInnen sind, die noch nicht wissen, wo sie mal in den Urlaub fahren. Natürlich ist es momentan politisch doch dann sehr angespannt, aber wenn es sich anbietet, würde ich immer all meinen Bekannten und unseren ZuhörerInnen empfehlen, mal nach Israel zu reisen. Das ist auf jeden Fall wert. Und nicht nur eine Woche, da muss man sich dann mal 3 Wochen nehmen, damit man überhaupt die Komplexität greifen kann. So. Aber jetzt.
Ja, oder auch mal 2-3 Monate.
Also oder das.
Ich war während der Doktorarbeit 2-3 Monate dort und insgesamt ist es inzwischen, wenn ich alle Forschungsaufenthalte zusammen addiere, auch schon fast ein Jahr. Ja, also das kann ich durchaus unterstützen.
Ja, Herr Bartsch.
Und ich freue mich immer über deutsche Studenten, die mal für ein Praktikum nach Israel kommen, mit denen ich zusammen ein Projekt anfangen kann und dann in eine Kollaboration mit deutschen Partnern haben. Also da würde ich mich sehr darüber freuen.
Ja, Herr Penzel möchte auch noch was sagen. Unbedingt.
Ja, ich bin sehr früh schon nach Israel gefahren, 1988. Einer der zum ersten Mal zu einer EKG-Analyse-Konferenz. Und danach immer wieder, weil einer der Pioniere der Schlafforschung, der Schlafmedizin, Peres Lavi, ist aus Haifa. Und er hat ganz wegweisende Forschung gemacht, speziell auch zu einer Schlafstörung, über die wir uns jetzt dann auch weiter kümmern, nämlich die Schlafapnoe. Peres Lavi hat als einer der ersten untersucht, wie häufig ist Schlafapnoe eigentlich und das in Betrieben gemacht. Er ist von Hause aus Psychologe und hat deswegen in psychologischer Absicht den Schlaf in Betrieben untersucht und hat festgestellt, Schlafapnoe ist unglaublich häufig. Das war eine Pionierarbeit über die Prävalenz, die Häufigkeit von Schlafstörungen.
Haifa ist auf jeden Fall wunderschön und ich weiß, meine Mutter, mit der ich in den ersten Jahren dahin geflogen bin, war ganz verliebt. Aber es ist super, ich wollte ohnehin zu Ihnen, Herr Penzel, als allererstes, damit wir mal gucken, was verstehen wir überhaupt unter Schlafstörung?
Ja, schlafen tun wir alle, etwa ein Drittel des Lebens. Je älter man wird im Laufe des Lebens, berichtet man dann auch von Schlafstörungen. Die häufigsten Schlafstörungen sind einerseits die Insomnie, das Nicht-Schlafen-Können, was oft auch mit Sorgen und psychologischen Problemen einhergeht. Deswegen hat sich ja Peres Lavi auch drum gekümmert. Aber dann hat man auch geguckt, es gibt auch organische Schlafstörungen, also die, die nicht auf Stress zurückzuführen sind, sondern wirklich auf Probleme in der Regulation. In der Regulation der Atmung, in der Regulation des Herz-Kreislauf-Systems. Und das passiert im Schlaf. Und darum ist die Schlafapnoe, bei der wir Atempausen im Schlafen sehen, eine spezielle, eine organische Schlafstörung. Die ist sehr häufig. Erst hatte man diese Untersuchung in Betrieben gemacht und dann später sogar in Bevölkerungsgruppen und sieht, dass die Schlafapnoe als Erkrankung mit dem Alter zunimmt. Und eine Schweizer Untersuchung hat gezeigt, dass bei Menschen über 40 die Schlafapnoe sogar bei 49% der Bevölkerung gefunden wird. So häufig, dass man sich wieder fragt, da wir ja nicht alle an Schlafapnoe sterben, welche sind die Patienten, die an Schlafapnoe-Folgeerkrankungen bekommen, wie Herzinfarkt und Schlaganfall zum Beispiel, und welche sind die, bei denen die Schlafapnoe ein normales Altern ist? Das ist unser Forschungsgegenstand.
Absolut spannend. Jetzt haben wir ja erfahren, dass Sie als Trio sehr vielfältig aufgestellt sind und vielleicht mögen die ein oder anderen noch gar nicht unbedingt wissen, was ist denn da jetzt nun Sache? Und Herr Kantelhardt hat ja auch schon angeteasert, es gibt eine Historie und es waren auch nicht alle von Anfang an irgendwie daran beteiligt. Vielleicht wollen Sie einmal, Herr Kantelhardt, erzählen, wo war der Startschuss und was waren quasi die ersten Projekte, die Sie zusammen gemacht haben? Vielleicht ist das schon viel zu ausführlich oder viel zu groß und wir müssen da mal zwischendurch unterbrechen, aber vielleicht starten Sie mal. Was ist sozusagen Ihre Forschungsthematik beginnend als Duo?
Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin eigentlich theoretischer Physiker und ich habe mich in meiner Diplomarbeit und auch in der Doktorarbeit beschäftigt mit ungeordneten Festkörpern, also Systemen, wo durcheinander ist, wo ja die Struktur nicht so ganz geordnet ist, festgelegt ist. Und wir hatten statistische Methoden und entwickelt, um das zu untersuchen. Und dann kam die Idee, dass man ja mit solchen Methoden auch andere Daten untersuchen kann. Das ging von meinem Doktorvater Armin Bunde in Gießen aus, aber auch in Zusammenarbeit mit dem späteren Doktorvater von Ronny Bartsch in Israel. Die hatten sehr enge Kooperation. Und die hatten sich dann also überlegt, dass man diese Methoden auch auf andere Daten anwenden kann. Auf Klimadaten war ein Punkt, wurde auch gemacht in Zusammenarbeit mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zum Beispiel. Und dann kam auch die medizinische Datenanalyse, also biomedizinische Signale in den Blickpunkt. Und so kamen wir dann zu der Zusammenarbeit mit Thomas Penzel in Marburg, dass er nämlich Schlaflabordaten, also insbesondere da Langzeit-EKGs, die während der Schlafphase gewonnen wurden, uns zur Verfügung gestellt hat. Und wir haben uns angeschaut, wie die Schwankungen des Herzschlags sich unterscheidet in den verschiedenen Schlafstadien. Also im Leichtschlaf oder Tiefschlaf oder REM-Schlaf. REM bedeutet Rapid Eye Movement, auch mit Träumen assoziiert, obwohl man auch in den anderen Schlafstadien träumt. Aber diese verschiedenen Schlafstadien haben wir halt untersucht, wie da die Schwankungen des Herzschlags sich unterscheiden. Und wir haben also festgestellt, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Leichtschlaf und Tiefschlaf einerseits und REM-Schlaf und Wachstadien andererseits. Und das war so das erste größere Projekt, was dann auch schon Ende der 90er Jahre in eine gute Publikation eingegangen ist und aus dem heraus sich dann diese Zusammenarbeit weiterentwickelt hat. Wir haben dann nicht nur Herzschlagdaten untersucht, sondern wir haben dann auch noch Atmungsdaten untersucht und uns mit Blutdruck beschäftigt und so weiter.
Ja, vielleicht darf ich das ergänzen. Von meiner Seite als Physiker hatte ich natürlich immer ein Interesse, den Kontakt mit der Physik zu halten. Und als dann Jan Kantelhardt, Armin Bunde auf uns zukam und sagten, habt ihr eine Frage? Ja, da hatten wir eine Frage, nämlich lässt sich Schlafapnoe auch einfacher, nämlich nur aus dem EKG heraus erkennen. Das war die Frage, die aus der Medizin herkam. Und da sagte Jan Kantelhardt, wir haben neue Methoden zum Analysieren und wir waren ganz gespannt drauf, lässt sich dadurch die Schlafapnoe einfach durch jedes EKG, was jeder niedergelassene Arzt machen kann, schon erkennen. Und die Überraschung des Ergebnisses dann war, EKG, okay, Schlafapnoe geht auch, aber nicht so leicht. Stattdessen wurden die Schlafstadien als massiv unterschiedlich gefunden. Das hat uns total überrascht, uns alle zusammen, und hat uns als Gruppe vorangebracht und wir haben dadurch wirklich was Neues entdeckt, nämlich, dass die Schlafstadien sich so massiv in der Herzfrequenzregulation unterscheiden. Und mit diesem Ergebnis haben wir auch wirklich Aufsehen erregt und die Aufmerksamkeit der schlafmedizinischen Welt auf diese Forschung gelenkt.
Jetzt muss ich ja direkt fragen, warum? Sie sagen, es hat Sie so gewundert, aber warum? Wovon sind Sie quasi ausgegangen und was hat dann zur Überraschung geführt?
Wir haben gedacht, dass die Herzfrequenz, wenn man schläft, wird der Herzrhythmus langsamer und langsamer. Und wenn man wieder wach wird oder träumt, wird der Herzrhythmus schneller. Und haben gedacht, wir sehen nur eine Veränderung des Herzrhythmus sozusagen in der Geschwindigkeit, weil im Schlaf, da verbraucht man weniger Sauerstoff und hat einen geringeren Grundumsatz und damit ist die Physiologie heruntergefahren. Was wir aber stattdessen gefunden haben, sind neue Zusammenhänge, die Schlag-zu-Schlag-Korrelation betreffen. Das tut am besten Jan ausführen, weil das genau sein Thema war.
Ja, also die Unterschiede sind, dass im Leichtschlaf und Tiefschlaf die Herzschläge unkorreliert sind. Das heißt, die Schwankung, wie sich die Herzfrequenz ändert von einem zum nächsten Schlag, die hat kein Langzeitgedächtnis. Die weiß nicht, was jetzt vor einer Minute war oder vor 5 Minuten, sondern es wird quasi für jeden Schlag neu ausgewürfelt. Ist das ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller? Dahingegen in dem REM-Schlaf und in den Wachstadien gibt es so ein Langzeitgedächtnis. Das heißt, ja, es gibt ein Element da drin, was sich erinnert, wie war denn der Herzschlag vorher? Und ich würfel nicht jedes Mal neu, sondern ich lasse auch einfließen, wie die Herzfrequenz vorher war. Dass das im Wachen so ist, das kann man gut verstehen, weil da habe ich ja verschiedene Aktivitätsstadien und beschäftige mich mit einer sehr anstrengenden Sache oder gerade nicht. Und dann ist das klar, dass der Anstieg oder die Abnahme der Herzfrequenz nicht rein zufällig sein kann, sondern eben was damit zu tun hat, was ich tue. Und das ist im REM-Schlaf auch so. Aber im Leicht- und Tiefschlaf eben nicht. Das heißt, diese Korrelationsstruktur, die ist total verschieden. Nicht nur der Mittelwert ist im Schlaf abgesenkt, dass das Herz langsamer schlägt, sondern auch diese Korrelationsstruktur ist verschieden, aber eben im REM-Schlaf eher so wie in den Wachphasen.
Ja, und genau dieses Thema, das gerade Thomas Penzl und Jan Kantler so beschrieben haben, hat mich damals als Student fasziniert. Und zwar hatte ich meine Diplomarbeit damals bei Philipp Maas geschrieben. Und Philipp Maas ist auch ein Studenten, ehemaliger von Armin Bunde. Also die haben Jan Kantelhardt und Philipp Maas, die hatten denselben Doktorvater. Und Philipp Maas ist damals nach Ilmenau berufen worden. Und weil ich gerade meine Diplomarbeit bei ihm geschrieben habe, bin ich auch oft in Ilmenau gewesen. Und da wurde Thomas Penzl einmal zum Kolloquium eingeladen und hat genau über dieses Thema, 2002 war das, im Winter 2002, kann mich noch erinnern, wie kalt es war in Ilmenau um diese Zeit. Und Thomas Penzl hat genau über dieses Thema das Kolloquium gehalten und auch über diese Frage, wie man Schlafapnoe im EKG feststellen kann, mit welchen physikalischen Methoden, mit welchen Analysemethoden man Schlafapnoe im EKG detektiert. Und da habt ihr den PhysiNet-Challenge, den hast du da damals angesprochen. Und ich war als Student so fasziniert, dass ich dachte, mein Gott, das ist wirklich was Praktisches. Das ist jetzt nicht irgendwie theoretische Physik, wo man am Ende die Anwendung nicht so leicht erkennen kann, sondern es ist irgendwas, was wirklich einen großen Impact hat für Medizin und Physiologie. Und das war dann das erste Mal, als ich Herrn Penzl kennengelernt habe. Und Herrn Kantelhardt habe ich dann ein paar Monate später auf der DBG-Tagung in Dresden kennengelernt. Da hatte ich dann ein Poster vorgestellt, auf dem ging es um Wavelet-Analysen und Armin Bunde, sein Doktorvater, ich glaube, Jan war damals gerade Postdoc, Armin Bunde steht da an meinem Poster und sagt, oh, das geht viel einfacher. Und hat dann den Jan hinzugeholt und Jan hatte gerade eine vereinfachte Methode der Multifraktalanalyse publiziert und so kamen wir ins Gespräch und so hatte ich dann auch Jahren kennengelernt. Also das Jahr 2002, 2003 war entscheidend für unsere Beziehung sozusagen.
Jetzt hatte Herr Penzl sich vorhin nochmal, eigentlich wollten Sie noch was zu Herrn Kantelhardt sagen.
Ja, die Herzschlagvariation von Schlag zu Schlag mit dem Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis so unterschiedlich zwischen Tiefschlaf und REM-Schlaf ist heute in ganz vielen Smartwatches und Wearables eingebaut. Wenn Smartwatches und Wearables heute im Schlaf unterscheiden können, ob jemand träumt oder nicht träumt, dann geht es genau auf diese Regulation der Herzschläge zurück, weil die absolute Höhe ist nicht so unterschiedlich. Es ist wirklich dieses Gedächtnis von Herzschlag zu Herzschlag. Insofern hat das, was wir damals gefunden haben, einen enormen Impact, eine enorme Auswirkung auf das, was heute viele am Handgelenk tragen.
So, jetzt bin ich auf jeden Fall so, dass wir ganz viele Sachen ordnen müssen. Wir wissen jetzt, wie sie zusammengekommen sind und wir wissen auch, womit sie sich beschäftigen. Aber hier im Podcast ist es immer spannend zu sehen, wie die Puzzleteile zusammenkommen. Und ich kann mir also schon mal grob vorstellen, wie Sie, Thomas Penzl und Jan Kantelhardt, das haben wir jetzt gesehen, wie das zusammen schon mal funktioniert, Mit Ihrer ganz aktuellen Forschung beschäftigen wir uns ja erst in der nächsten Folge. Das heißt, trotzdem können wir wahrscheinlich gut rekonstruieren, wie wir uns einen Forschungsarbeitsablauf bei Ihnen vorstellen können. Ich habe mal gefragt, wie sieht denn der Forschungstag aus? Und dann wurde mir geantwortet, naja, dann muss ich erstmal 100 Mails schreiben und 2 Vorlesungen vorbereiten. Darum geht es hier heute nicht, sondern wie wir uns wirklich vorstellen können, wie Sie quasi mit Ihren jeweiligen Kompetenzen diese zusammenführen und was dabei rauskommt. Also wenn wir jetzt 2003 gerade sind und Sie dann als Trio sozusagen sich gefunden hatten, oder beziehungsweise, man muss ja ehrlich sein, da hängen ja noch ganz, ganz viele andere MitarbeiterInnen dran. Und Herr Bartsch möchte mich wahrscheinlich korrigieren, dass es noch nicht 2003 losging, sondern Sie sich erst kennengelernt haben.
Ja. Genau, also 2003, Entschuldigung, dass ich unterbreche, 2003 haben wir uns kennengelernt. Und als ich dann an die Bar-Ilan-Universität gegangen bin für meine Doktorarbeit, hatte ich mit Schlomo Havlin da Diskussionen über das Thema meiner Doktorarbeit. Und ich habe ihm davon erzählt, dass ich fasziniert bin von dieser Methodik, die er zusammen mit Thomas und Jan in dem Paper da angewandt und entwickelt haben. Und ich gerne mehr über physiologische Kopplungen lernen würde während des Schlafes und wie die eben genau dieses Gedächtnis in den Herzschlägen, wie wir das vorhin beschrieben haben, wie diese Kopplung, dieses Gedächtnis beeinflussen. Und dann kam er mit dieser Idee, dass man doch dafür einen europäischen Grant schreiben könnte und Thomas und Jan mit ins Boot holt. Und so war das dann 2005, war dann diese Zeit des Proposals schreiben und das war dann die Zeit, wo wir aktiv angefangen haben, zusammen zu arbeiten. Das war dann ein multieuropäisches Konsortium mit Leuten aus Finnland und aus Spanien und aus Italien und hier aus Israel. Und dieses Projekt wurde dann auch genehmigt am Ende und wir haben alle schön zusammengearbeitet, aber von diesem ganzen Projekt sind dann bloß wir drei übrig geblieben, die weiter was gemacht haben und die auch die meisten Ergebnisse davon publiziert haben.
So, und jetzt müssen Sie mir mal sagen, was das so alles ist. Also wir sind jetzt 2005, haben Sie quasi gestartet. Und ich würde sagen, Herr Kantlerhardt erklärt uns erstmal, was denn sozusagen dort die Forschungsfrage war, wie Sie quasi in Ihrer Dreierkonstellation, wo haben Sie quasi begonnen, damit wir dann in Folge 2 auch überhaupt verstehen, wo wir jetzt inzwischen sind.
Also wir hatten ja im Vorfeld schon mal geklärt, wie einzelne Signale mit Schlafstadien zusammenhängen. Also zum Beispiel, dass die Herzfrequenz von den Schlafstadien beeinflusst wird und auch die Atemfrequenz. Und jetzt war die Idee von dem Projekt, dass man mehrere Signale zusammenfasst und untersucht, wie zum Beispiel die Kopplung zwischen Herzfrequenz und Atmung, wie die sich verändert in verschiedenen Stadien des Schlafes oder anderen physiologischen Zuständen. Das Projekt ging nicht nur über Schlaf, sondern war auch ein bisschen allgemeiner. Da ging es dann auch noch darüber, jetzt beim Gehen. Zum Beispiel beim Joggen ist es ja so, dass man da immer eine bestimmte Schritt-Atmungskoordination hat. Ja? Also bei mir ist es typischerweise so, alle 3 Schritte ein- und ausatmen. Sowas. Und so ein ähnliches Verhältnis haben wir dann also untersucht zwischen Herzschlag und Atmung. Nicht zwischen Schritten und Atmung, sondern dann zwischen Herzschlag und Atmung. Im Schlaf läuft man ja nicht, aber auch zwischen Herzschlag und Atmung im Schlaf findet man eben eine solche Synchronisation. Und praktisch ist das so, dass also dann in dem EU-Projekt einzelne Partner Daten aufgenommen haben, insbesondere zum Beispiel das Schlaflabor von Thomas Penzel. Ja, die haben also Patienten rekrutiert und im Schlaflabor Daten aufgezeichnet, die Daten gesäubert, uns dann zur Verfügung gestellt. Und wir haben dann verschiedene Methoden, ich eher so die Methoden für Einzelsignale und Ronny Bartsch dann eher so eine Kombination aus vielen Signalen auf diese Daten angewendet, um zu sehen, welche Regeln beschreiben die Fluktuation, die Schwankung von Herzfrequenz und von Atmung und von noch weiteren Signalen in den verschiedenen Schlafstadien oder auch bei Apnoen oder eben, wenn Personen mit Parkinson-Erkrankung Schwierigkeiten haben, ihre Schritte zu koordinieren.
Jetzt ist für viele, die nicht in der Wissenschaft sind, das ist die Frage schlechthin, um überhaupt zu verstehen, warum man Forschung macht. Was kann man denn jetzt mit den Erkenntnissen anfangen? Wofür hat man sozusagen geforscht? Bin mir sicher, ganz, ganz viele ForscherInnen, die jetzt zuhören, werden sich kopfschüttelnd überlegen, ob sie jetzt hier auf Pause drücken. Aber ich weiß mit Berechtigung wirklich, dass das das primäre Problem auch bei externer Wissenschaftskommunikation ist. Deshalb, Herr Penzel, warum das Ganze? Was kann man dann mit den Ergebnissen machen?
Dazu gucken wir gerne in die Geschichte. Was ist Schlaf überhaupt? Warum schlafen wir überhaupt? Ein Drittel des Lebens schlafen, ist das denn notwendig? Können wir nicht einfach den Schlaf wegsparen oder den Schlaf kürzer machen? Das heißt, wir wollen mehr über den Schlaf verstehen. Wir wollen verstehen, warum wir Schlaf brauchen. Uns als Schlafforscher ist ein ganz großes Anliegen zu sagen, nein, man kann den Schlaf nicht wegsparen. Jeder hat seinen Schlaf. Das heißt, im Sinne dessen, was ist die Bedeutung für den Alltag? Da versuchen wir durch unsere Forschung herauszuarbeiten, Schlaf ist wichtig und die verschiedenen Teile des Schlafes, nämlich der Tiefschlaf ist wichtig, der Traumschlaf ist wichtig und ob der stattfindet, können wir durch das, wie zum Beispiel Herzschlag und Ähnliches erkennen. Das kann sogar jeder zu Hause erkennen mit einer Smartwatch oder einer geeigneten Pulswellenaufzeichnung.
Und eine weitere Frage, die mir gekommen ist, war natürlich, gerade weil ich mich da an Folge 1 erinnern musste, dass man gesagt hat, also ich zitiere nicht, ich gebe nur wieder aus meiner Erinnerung, dass natürlich das eine Herausforderung ist, gerade mit Schlaflaboren, weil die Leute, die sich an ein Schlaflabor begeben, eben in einer anderen Umgebung schlafen und dementsprechend nicht unbedingt repräsentativ schlafen, weil es eben nicht zu Hause ist. Und da kam mir natürlich eine meiner Lieblingsfragen hier im Podcast, was sind denn so Problematiken oder Herausforderungen, die Sie in Ihrer Forschung oder auf Sie treffen? Wahrscheinlich kann man das auch nicht allgemein sagen, gerade weil Sie so eine besondere Forschungshistorie miteinander verbindet, werden immer wieder andere Herausforderungen kommen. Aber was sind gängige Herausforderungen? Vielleicht beginnen wir mit dem Schlaflabor, vielleicht bin ich da gar nicht so auf dem Holzweg bei Herrn Penzel und gucken dann mal, was Herr Bartsch noch dazu sagt.
Gut, gerne. Also man denkt immer, wer ins Schlaflabor kommt, in einer fremden Umgebung mit vielen Kabeln am Körper, der kann gar nicht schlafen. Dem ist auch so, bei dem, der sowieso Schlafprobleme hat. Also Insomnie, nicht schlafen können. Unsere Menschen mit Schlafapnoe, weil die so einen schlechten Schlaf haben, die haben kaum noch Tiefschlaf und kaum noch Traumschlaf. Die sind so schläfrig, auch tagsüber, die schlafen in jedem Schlaflabor ein. Das heißt, bei denen ist das nicht das Problem. Sozusagen die fremde Umgebung stört nicht jeden. Manche ja, massiv, andere gar nicht. Das heißt, da hängt es davon ab, was man untersucht. Wir tun im Schlaflabor typischerweise 2 Nächte hintereinander messen, weil es schon so ist, dass die erste Nacht muss man sich an die Kabel gewöhnen und die zweite Nacht ist dann die Nacht, die man wirklich auswertet. Die Datenverarbeitung ist auch nicht einfach. Das ist dann Jan und Ronnys Gegenstand.
Ja, Herr Bartsch, wo würden Sie sagen, was sind so ganz große Fragestellungen, Herausforderungen? Also in den vorangegangenen Folgen habe ich schon geklärt, würde ich sagen, oder erklärt, dass Herausforderungen und Problematiken eigentlich der Bestand von Forschung ist und ohne die Forschung ja gar nicht existieren würde. Deshalb an sich ja nichts Negatives. Aber wo haben Sie immer mal wieder, was bereitet Ihnen Kopfzerbrechen?
Also es gibt genügend administrative Problemchen, die uns Kopfzerbrechen bereiten. Angefangen beim Datenaustausch, dass zum Beispiel unser gegenwärtiges Projekt mit der nationalen Kohorte, da ist es extrem schwierig oder unmöglich im Moment, Daten nach Israel zu bekommen auf dem offiziellen Weg. So, deshalb kann ich immer bloß Analysen machen, wenn ich Jan besuche in Halle. Aber so rein wissenschaftlich, die Herausforderungen sind methodisch dahingehend, dass man ziemlich gut Bescheid weiß über Analysen von Einzelsignalen. Also wir kennen uns ziemlich gut aus über Analysen vom Herzschlag oder von der Atmung per se oder von Aktigraphie. Aber wenn es jetzt an Kopplung geht, dann sind unsere Methoden noch ziemlich beschränkt dahingehend, dass wir paarweise Kopplungen analysieren können recht gut und auch vielleicht so Dreiernetzwerke, also wie zum Beispiel Hirnaktivität den Herzschlag und die Atmung beeinflusst. Aber Je mehr Signale oder Knoten man in diesem Netzwerk dazu nimmt, umso komplizierter werden die Analysemethoden und umso schwieriger wird es da signifikant zu herauszuarbeiten, welcher Knoten in dem Netzwerk, also welches Signal ist jetzt wirklich der Treiber der ganzen Interaktion und welcher Knoten oder welches Signal ist das Getriebene sozusagen, das, was eben bloß dem Taktgeber sozusagen folgt. Das sind jetzt so die wissenschaftlichen Fragestellungen, an denen wir gerade arbeiten.
Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich glaube, in der nächsten Folge können wir uns dann noch mehr mit beschäftigen. Ich habe das Gefühl, nämlich einen Schritt übersprungen zu haben und würde eigentlich gerne Herrn Kantelhardt gleich mal fragen, wenn wir jetzt nun die Messergebnisse von Herrn Penzel bekommen, wie geht's dann überhaupt weiter?
Ja, dann ist das Problem, dass man ja die Daten überprüfen muss. Also man muss schauen, gibt es da irgendwelche Artefakte drin? Und das ist oft gar nicht so leicht zu unterscheiden zwischen extremen Ereignissen, also wie zum Beispiel einem kurzen Aussetzen vom Herzschlag oder einer Atempause oder einem Artefakt. Der Sensor ist mal kurz abgefallen, die Elektrode hat gewackelt und sowas. Also diese Datenkontrolle, das ist dann der erste Schritt, wenn wir die Messdaten bekommen. Wir müssen also uns überlegen, welche Teile der Daten sind zuverlässig. Wir müssen sagen, ja, wo können wir die Herzschläge zuverlässig erkennen? Wo ist vielleicht zu viel Rauschen, dass es nicht funktioniert? Welche Abschnitte müssen wir wegschneiden? Also diese Datenvorbearbeitung, die Aufbereitung, dass wir sehen, welche Daten sind zuverlässig, mit welchen können wir weiterarbeiten. Wo haben wir, ja auch welche Probanden müssen man vielleicht nochmal neu abspeichern, weil beim Abspeichern im Schlaflabor irgendwas schiefgelaufen ist und sowas. Also diese Kontrolle ist der erste Schritt. Dann müssen wir gucken, sind alle Informationen vollständig? Also gibt es zum Beispiel die klinischen Messdaten auch von den Probanden, allen, die da nun untersucht wurden, weiß man von allen das Alter und so weiter. Wenn die Daten dann vollständig sind und man also eine Datenbasis hat, mit der man arbeiten kann, dann müssen wir uns überlegen, wie wir sie unterteilen. Also meistens will man ja irgendwie unterscheiden, welche Auswirkungen haben zum Beispiel starke Schlafapnoen oder nicht oder andere Schlafprobleme. Dann müssen wir uns also überlegen, welche Gruppen machen wir. Machen wir eine Gruppe mit seltener Schlafapnoe, mittlerer und häufiger oder machen wir vielleicht 5 Gruppen? Also wie viele Gruppen benutzen wir, um auch statistisch signifikante Aussagen nachher ableiten zu können? Naja, und dann kommt die Programmierarbeit. Also dann müssen wir die Methoden programmieren und auf die Daten anwenden. Und der letzte Schritt ist dann die Interpretation der Ergebnisse. Das ist auch nicht immer ganz trivial.
Ja, ich wollte noch was dazu sagen. Diese Datenaufbereitung, die wird immer so stiefmütterlich behandelt. Und das ist aber ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sich die Daten, die Rohdaten anschaut und das wirklich im Detail. Also viele meiner jetzigen Studenten, die denken, das alles automatisiert machen zu müssen, die gucken sich teilweise die Daten gar nicht an und lassen dann bloß irgendwelche Skripts drüber laufen, um Artefakte automatisch zu erkennen. Und das ist eigentlich etwas, wo man wichtige Aspekte übersieht. Also ich habe jetzt während meines Postdocs mehrere Monate da aufgewandt, um Stunden, also eine Schlafstudie geht über 8 Stunden und hat viele Signale. Ich habe da Monate zugebracht, um diese Daten zu sichten und zu sehen, wo ist jetzt einer der Atemsensoren abgefallen oder dann hat man zwischendurch Perioden, wo die Patienten auf Toilette gehen, wo alle Elektroden praktisch vom Körper entfernt werden. Und solche Sachen zu finden, das braucht viel Zeit und wird oft nicht gewürdigt. Also das wollte ich nochmal sagen, dass es ein ganz entscheidender Punkt ist in unserer Forschungsarbeit, dass wir die Daten uns erst angucken und genau verstehen, was da passiert ist und welche Arten von Artefakten auftreten und so weiter.
Jetzt sind wir nahezu am Ende unserer ersten Folge und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, gerade jetzt, dass die erste Folge eine kleine Achterbahn war, weil sie einfach auch schon so lange so viele Sachen miteinander gemacht haben. Deshalb würde ich gerne mit einer Frage diese Folge beenden, und zwar, wie überhaupt der Forschungsstand ist. Also was passiert links und rechts und warum nun gerade Sie zu diesem Thema? Da muss eine Lücke dementsprechend sein, damit wir in der nächsten Folge wirklich nochmal ganz konkret, jetzt haben wir damit schon angefangen, schauen an Ihrem aktuellen Projekt, was Sie wirklich dann eben in einer Woche so machen, was denn da ganz konkret die Anwendungen sind, die Technologien und so weiter und so fort. Also freut euch da auf die zweite Folge. Wer jetzt ganz viele Fragezeichen hat, die werden dort spätestens nicht mehr sein, hoffe ich doch. Und jetzt enden wir quasi mit der Frage, die man normalerweise vielleicht auch schon ganz weit vorne stellt. Wie ist überhaupt der Forschungsstand? Was ist so in der Forschungslandschaft, was ist da so gerade Sache? Sind Sie die Einzigen, die dazu forschen? Was gibt es für Erkenntnisse? Herr Penze. Herr Penze hat schon genickt.
Ja.
Ich bin gespannt.
Wir wissen heute, wofür Schlaf gut ist. Wir wissen heute, wie lange Schlaf dauern sollte, 7 bis 8 Stunden. Wir wissen, welche Schlafstörungen häufig sind. Schlafapnoe, Insomnie, dann gibt es noch andere. Wir haben aber noch nicht verstanden, warum manche Leute daran sterben und andere nicht. Das heißt, das ist der aktuelle Forschungsstand. Herauszufinden, bei wem liegt eine Gefährdung vor und bei wem nicht.
Okay, das finde ich macht sehr viel Spannung, weil ich glaube, ich werde die nächste Folge direkt damit beginnen. Ich glaube, das ist vorhin auch runtergegangen, dass man von Schlaf sterben kann. Was das denn überhaupt bedeutet? Ich glaube, das hat keiner so, diese Formulierung auf jeden Fall, keiner so auf dem Schirm. Also gehen wir mit einem extremen Cliffhanger hier raus. Ich bedanke mich total, dass Sie heute hier bei mir waren. Alle Informationen findet ihr wieder in den Shownotes. Also wenn ihr das Gefühl habt, Herr Penzel, Herr Kantelhardt oder auch Herr Bartsch, mal einen Aufenthalt in Israel, dann könnt ihr unsere Experten natürlich kontaktieren. Und ansonsten, ja, freue ich mich auf in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.